Herzlich willkommen zum High Noon. Mein Name ist Anja Wieler-Schöck, ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer sehr kurzfristig anberaumten Ausgabe des High Noon Experten-Talks. Seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag fliegt Israel Angriffe gegen den Iran, hat dort wichtige Ziele getroffen. Der Iran hat mit Gegenreaktionen darauf geantwortet und Tel Aviv und andere Ziele in Israel beschossen. Wir wollen uns heute der Frage widmen, droht im Nahen Osten nun ein großer Krieg? Könnte die Lage weiter eskalieren oder kann es gelingen, wieder zu Verhandlungen zurückzukehren? Ich freue mich sehr, dazu die Expertinnen und Experten des Tagesspiegels begrüßen zu können. Wir begrüßen aus Tel Aviv die Korrespondentin des Tagesspiegels vor Ort, Mareike Enghusen. Ich begrüße online Hans-Jakob Schindler. Er hat sich seit vielen Jahren mit der Region intensiv befasst und auch mit dem Thema Terrorismusbekämpfung. Er ist Senior Director des Counter-Extremism Project. Und an meiner Seite hier im Studio am Askanischen Platz begrüße ich Cornelius Adebar, Politikberater und Analyst, ebenfalls ein langjähriger Kenner der Region. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lade ich wie immer herzlich dazu ein, sich im Chat auch mit Fragen zu beteiligen. Einige von Ihnen haben das sogar bereits im Vorfeld gemacht. Diese Fragen werden wir selbstverständlich in unserer Diskussion aufgreifen. Liebe Frau Enghusen, Sie leben seit vielen Jahren in Tel Aviv. Tel Aviv war in den letzten Tagen unter Beschuss. Wie ist die Lage dort? Wie können Sie sich selbst schützen?
Genau, also die letzten Nächte vor allem gab es hier immer wieder Raketenalarm. Das ist zwar grundsätzlich nichts Neues, leider muss man ja sagen, in Israel, aber die Angriffe haben diesmal doch eine deutlich andere Qualität. Also einmal sind wohl die Salven, die Iran abschießt, sehr groß, so groß, dass sie zum Teil, dass einige Raketen zumindest die Flugabwehr der Israelis überwinden können. Es gab ja mehrere Einschläge leider in den letzten Nächten mit auch mehreren Toten. Offiziell steht die Zahl gerade bei 24 Todesopfern. Die kann aber noch steigen, weil wohl immer noch Menschen unter Trümmern feststecken. Also die Rettungsarbeiten sind im Moment noch in Gange. Dazu gibt es mehrere hunderte Verletzte, vor allem hier im Zentrum des Landes. Was für uns hier, also ich lebe in Tel Aviv, wie gesagt, es ist eher ungewöhnlich, dass das Zentrum so stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Also natürlich lässt sich der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober mit nichts vergleichen, was das menschliche Leid angeht, die Grausamkeit. Aber unmittelbar haben wir hier im Zentrum des Landes davon etwas weniger mitbekommen. Also natürlich gab es auch da zu der Zeit extrem hohen Raketenbeschuss von Seiten der Hamas. Aber die Hamas ist natürlich in ihren militärischen Fähigkeiten nicht zu vergleichen mit dem Iran. Also da konnten fast alle Geschosse abgefangen werden. Während eben das in diesem Fall nicht so aussieht. Also es ist extrem wichtig, das betont das Heimatschutzkommando hier immer wieder der israelischen Armee, dass die Leute im Alltag wachsam sind, dass sie sich in der Nähe von Schutzräumen aufhalten die meiste Zeit oder zumindest sich bewusst sind, wo sie hingehen könnten, sollte es Alarm geben. Und man muss wirklich jederzeit damit rechnen. Also die meisten Angriffe waren jetzt während der Nacht. Es gab aber auch gestern Nachmittag einmal Alarm. Und das ist natürlich im Interesse des Irans, das Überraschungsmoment offen zu halten, also die Menschen auch psychologisch unter Druck zu setzen. Konkret heißt das, wenn man jetzt beispielsweise zu Hause ist, also sollte es jetzt dazu kommen, dass in den nächsten Minuten hier die Sirenen ertönen, dann müsste ich mich in den Schutzbunker begeben, der hier in diesem Gebäude im Keller ist. Es gibt neuere Gebäude, die mit eigenen Schutzräumen, also da ist jede Wohnung mit einem Schutzraum ausgestattet. Das ist dann natürlich noch ein bisschen komfortabler. Es gibt leider auch viele Gebäude, vor allem in ökonomisch weniger privilegierten Städten, sage ich mal, die gar keine Bunker haben. Also ich war gestern in Bat Yam, das ist die Vorstadt südlich von Tel Aviv, wo es einen, ich glaube, den kritischsten Einschlag gab. Da sind mehrere Menschen gestorben, etliche wurden verletzt. Und man sieht also selbst noch Dutzende Meter weiter, sieht man, dass in den Gebäuden die Fenster aus den Angeln geflogen sind, dass zum Teil die Fassaden beschädigt wurden, allein durch die Echowirkung dieses Einschlags. Also das muss extrem gewesen sein. Und ich habe mit ein paar Anwohnern gesprochen und viele haben gesagt, unser Gebäude hat gar keinen Bunker. Also in dem speziellen Wohnturm, wo es eingeschlagen ist, da gab es Schutzräume, aber viele Gebäude in der Umgebung sind so alt, dass die einfach gar keinen Bunker haben. Und das ist natürlich ein extremes Risiko in dieser Situation. Und es gab einen tödlichen Einschlag in Tamra, das ist eine Stadt in der Nähe von Haifa im Norden, eine arabisch geprägte Stadt. Da gerade in solchen Städten, weil da viele Konstruktionen auch einfach inoffiziell stattfindet. Also es gibt Probleme mit Baugenehmigung und so weiter, in der arabischen Minderheit. Und dort haben ganz viele Häuser einfach keinen Bunker. Und deswegen sind die Menschen dort noch mal stärker gefährdet.
Herr Schindler, warum gerade jetzt ist eine Frage, die sich natürlich viele Menschen gestellt haben. Was hat Benjamin Netanyahu dazu verleitet, genau jetzt diesen Schlag zu machen? Hier im Chat kommt auch schon die Frage, hat sich die Bedrohungslage in letzter Zeit verschärft, sodass dieser Angriff dadurch ausgelöst wurde, oder haben auch andere Motive dazu beigetragen?
Nun, es ist eine ganze Reihe von Faktoren. Einerseits die Bedrohungslage, die sich verändert hatte. Andererseits natürlich auch das Window of Opportunity, was bestand für Israel und für die israelische Armee. Also zunächst mal zu den Faktoren. Klar ist, die Verhandlungen mit der Trump-Administration sind nicht besonders gut verlaufen. Es gab ein, was meiner Einschätzung nach schon für die Trump-Administration sehr generöses Angebot war, von Herrn Witkoff eines internationalen Konsortiums in Iran, in dem eben die USA, aber auch Saudi-Arabien, die VAE und Iran an einem Anreicherungskonsortium beteiligt gewesen wären, bis zu 3%, und das dann Zug um Zug über die Jahre dann internationalisiert worden wäre. Also insofern wäre zumindest mal initial für den Iran Anreicherungen im eigenen Land, was wirklich für das Regime ein wichtiger Faktor ist, mit dem Argument, dass man eigentlich ja noch von der Europäischen Atombehörde immer noch 10% Anteile hält und noch nie Uranium, angereichertes Uranium erhalten hat für seine Reaktoren. Also dieses Angebot gab es und es wurde von den Iranern schlicht und ergreifend zurückgewiesen. Der zweite Faktor war jetzt auch nochmal bestätigt durch die Sitzung der IAEO in Wien, die Gouverneurssitzung, die jetzt das erste Mal in 20 Jahren tatsächlich eine Censure Resolution, also daran sieht man, gegen den Iran erlassen hat, da sieht man also, dass es durchaus eine ernsthafte Sache war, auch in Vorbereitung auf die Snapback-Option im JCPOA, die ja im Oktober, also geht dieser Vertrag beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu Ende. Diese Sitzung hat dann nochmal bestätigt auf Grundlage der IAEO-Daten der Inspektoren, dass der Iran 50% mehr 60% angereichertes Uranium in den letzten 3 Monaten hergestellt hat. Das heißt also, man hat sehr stark die Produktion nach oben gefahren und es gab eine ganze Reihe mehr Raketentests innerhalb des Irans, als es in den letzten paar Monaten der Fall war. Also, hätte man das positiv beobachten wollen, hätte man sagen können, okay, die Iraner versuchen hier ihre Verhandlungsposition zu verbessern gegenüber den Amerikanern. Aber von außen betrachtet und als israelische Regierung ist durchaus auch die Interpretation, dass hier ein Run auf die Bombe angesetzt hat, der sehr viel schneller verläuft an den letzten paar Jahren, nicht ohne Rechtfertigung. Plus, es gab natürlich ein Window of Opportunity militärischer Art und Weise, also die iranische Luftverteidigung wurde sehr effektiv ausgeschaltet, sowohl im April, aber dann insbesondere im Oktober beim Gegenangriff der Israelis jeweils. Das nach Expertenmeinungen hätte den Iran ungefähr ein Jahr gekostet, um das alles wieder aufzubauen, also die S-300, die S-400 der Russen wieder zu besorgen, die Verteidigungsposition besser aufzubauen. Und man ist aktuell in der Situation, wo sowohl Hezbollah als auch Hamas in einer extrem schwachen Lage sind, militärisch gesehen, plus das syrische Regime gerade gefallen ist. Nichts von dem ist ewig dauernd. Auch da ist davon auszugehen, dass natürlich irgendwann die Hezbollah sich wieder, es ihr gelingt zu reorganisieren, die Hamas sicherlich auch als Terrorgefahr nicht ganz ausschaltbar ist, auch in Zukunft nicht ganz ausschaltbar ist. Also es war diese Situation, dass durchaus objektiv gesprochen etwas im Iran anders war, die Verhandlungen nicht besonders gut liefen, ein sehr generöses Angebot mehr oder weniger komplett abgelehnt worden ist und ein nur zeitlich begrenztes militärisches Fenster der Opportunität und deswegen der Zeitpunkt.
Cornelius Adeba, die israelische Regierung hat ein Doppelziel durchscheinen lassen bei ihrer Kommunikation. Auf der einen Seite das Atomprogramm des Iran zu beenden oder zumindest massiv zu schwächen. Auf der anderen Seite klang aber auch durch, dass man einen Regimewechsel in die Wege leiten wollte. Sind beide Ziele zu erreichen?
Also wenn das die erklärten Ziele sind, dann muss man, glaube ich, schon nochmal fragen, nicht nur nach der praktischen Erreichbarkeit, sondern auch nach der Rechtfertigung. Wir hatten vorhin von Herrn Schindler gehört, es gab eine Opportunität, also eine Gelegenheit. Und das ist bei weitem nicht eine Notwendigkeit, die jetzt diesen Schlag auch in nur ansatzweise völkerrechtlich irgendwo gerechtfertigt sein lassen könnte. Also die Abwägung, die Verhandlungen gingen nicht voran. Die Verhandlungen waren zumindest nicht mit einer konkreten Aussicht auf Erfolg verbunden. Aber die Amerikaner haben ja ihrerseits gesagt, wir, also auch das Statement von Außenminister Rubio, wir sind nicht daran beteiligt. Die Runde hätte eigentlich gestern stattfinden sollen. Also in der Situation gewissermaßen einem Ergebnis vorwegzugreifen, das bedeutet schon eine gewisse Chuspe, die da sich die israelische Regierung leistet. Gleichzeitig, ich habe sozusagen das Völkerrecht nur erwähnt, das ist nichts, was sozusagen für Israel im Vordergrund steht. Israel will sich selber verteidigen, so weit, so gut. Aber wenn wir jetzt auch beispielsweise eine Korrespondentin aus Tel Aviv hören, diejenigen, die in diesem Fall zuerst angegriffen wurden, war Iran, war Teheran, dort können wir ähnlich, da gibt es natürlich keine Korrespondentin aus bestimmten Gründen, aber da könnte man Ähnliches hören. Das ist sozusagen ein bisschen die Frage, was dann tatsächlich vor Ort passiert, darüber wissen wir einfach nur sehr, sehr wenig.
Wenn ich nur kurz einschieben darf, also der Grund, warum es in Teheran keine Korrespondentin gibt, ist, weil wir dort schlicht die Sicherheit von Berichterstattern nicht gewährleisten können, weil es keine Pressefreiheit im Iran gibt. Nur als
genau. Nein. Also genau, das verstehe ich, das ist vollkommen klar. Deshalb, also die Frage nach dem Doppelziel ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit jetzt, und darauf deuten ja auch sozusagen einige Anmerkungen von außen, mit welcher Wahrscheinlichkeit denn die Iranerinnen und Iraner sich genötigt oder ermutigt sehen, sich gegen dieses Regime aufzulehnen. Da gibt es tatsächlich keine verlässlichen Signale aus dem Land selber. Die meisten Menschen, die auch dem Regime kritisch gegenüberstehen, sind deswegen nicht notwendigerweise einer Meinung mit Israel, mit den USA und wollen gewissermaßen gewaltsam von der Herrschaft befreit werden. Es gab die Proteste Frau, Leben, Freiheit vor 2-3 Jahren. Das war sozusagen ein genuiner Aufstand von innen heraus. Der hat sehr viel dazu beigetragen, nochmal deutlich zu machen, wie wenig Rückhalt dieses Regime in der Bevölkerung genießt. Aber das ist jetzt eine ganz andere Situation. Jetzt fliegen Raketen auch auf Teheran, auch auf dort, auf zivile Gebiete. Es gibt also zivile Opfer unter den Iranerinnen und Iranern. Das ist nicht die Situation, die dazu beiträgt, dass eben die Menschen von sich aus sagen, jetzt wollen wir unser Regime stürzen. Das ist, glaube ich, etwas Wunschdenken, was dann vorherrscht.
Mareike Enhusen, mit Blick auf den Krieg in Gaza gab es in den letzten Monaten starke Opposition in Israel selbst auch. Wie verhält es sich nun mit Blick auf den Iran? Erste Reaktionen haben zum Beispiel aus dem oppositionellen Lager links der Mitte gezeigt, dass es durchaus Unterstützung für Netanjahus Schritt gibt. Wie ist die innenpolitische Lage?
Ja, absolut. Also es gibt ja tatsächlich auch hier in Israel manchmal so eine Tendenz, eigentlich alles, was die Regierung tut, vor allem in der Region, mit Netanjahus innenpolitischen Bedürfnissen zu erklären. Also ich habe schon Begründung gelesen, dass Netanjahu nicht ins Gefängnis gehen will und deswegen jetzt versucht, auf diese Weise seinen Gerichtsprozess nochmals zu verzögern. Also ich glaube, in diesem Fall ist das tatsächlich nicht angebracht. In anderen mag das so sein. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, dass dieser Militärschlag, über den ja auch seit Jahren immer wieder diskutiert wird in Israel, das ist nichts, was Netanjahu erfunden hätte, dass der sehr breite Unterstützung hat. Es ist ein bisschen, also man sieht an Umfragen, dass die Unterstützung wohl noch wesentlich breiter gewesen wäre, wenn sich die US-Regierung beteiligt hätte. Es gab im April eine Umfrage, da haben knapp die Hälfte der Beteiligten, der Befragten gesagt hier in Israel, sie würden auch einen Militärschlag ohne US-Unterstützung gutheißen, aber mit Sicherheit wäre die Unterstützung noch wesentlich größer, wären die USA dabei gewesen. Wir kommen sicher auch noch dazu, was Israel ohne das US-Militär eigentlich ausrichten kann und was nicht. Dennoch gilt das iranische Atomprogramm hier seit langem als existenzielle Gefahr für das Land. Das ist nicht nur was Netanjahu natürlich immer wieder gerne auch in seinen Reden erwähnt, aber das ist was tatsächlich viele Menschen glauben. Deswegen ist im Moment, es gibt jetzt keine ganz aktuelle Umfrage, seitdem diese Attacke losgegangen ist, aber so von meinem Eindruck hier, auch nach der israelischen Berichterstattung, persönliche Begegnungen, habe ich schon das Gefühl, dass insgesamt diese Attacke mitgetragen wird. Es ist natürlich eine Frage der Zeit. Also je mehr zivile Opfer wir hier in Israel sehen werden, je mehr womöglich auch die Wirtschaft leidet. Also das Land ist ja offiziell im Ausnahmezustand. Das Bildungssystem ist komplett heruntergefahren. Also Kinder können nicht in die Schule gehen, in die Kindergärten. Das wirkt sich natürlich auch auf Berufstätige aus und so weiter. Also je länger diese Situation anhält, je mehr Opfer es womöglich dann bedauerlicherweise gibt, denke ich, desto eher wird auch diese Unterstützung nachlassen. Aber im Moment zumindest ist hier das überwiegende Gefühl, ja, dieser Schlag war richtig für die Sicherheit des Landes.
Hans-Jakob Schindler, wie könnte denn eine Exit-Strategie, wie könnte ein Ende dieses Schlagabtauschs, den wir derzeit sehen, aussehen?
Ja, das Problem ist, dass wir eben so einen relativ fixen Mission-Creep in dem Messaging der israelischen Regierung sehen. Also die ursprüngliche Begründung, auch so vorgetragen bei der Emergency Session des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, war ja Entfernung des Nukleardossiers, also Zurücksetzung des Nukleardossiers und Zurücksetzung des Raketenprogramms. Das ist zwar auch nicht militärisch relativ schnell zu erreichen, weil das Nuklearprogramm auf sehr viele Orte verteilt ist. Also Arak, Bushehr, Esfahan, Natanz, Fordo, Teheran sind einfach nur die Nuklearanlagen. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Forschungsinstituten und noch sehr viel mehr verbreitet ist natürlich das Raketenprogramm geografisch verbreitet. Also auch das hätte mehrere Wochen mindestens von Luftschlägen der israelischen Armee in Anspruch genommen. Aber mittlerweile ist eben dieses zweite Ziel so halb kommuniziert, aber dann auch wieder halbwegs widersprochen. Also einerseits Herr Premierminister Netanyahu, der sagt, erhebt euch. Am nächsten Tag sagt dann der Verteidigungsminister, wir brennen Teheran nieder, was jetzt nicht unbedingt zur Motivation der Opposition beitragen dürfte. Also insofern, da sieht man, die Message-Disziplin ist wie so oft auch bei der israelischen Regierung eine gewisse Herausforderung. Und damit ist keine Exit-Strategie klar. Also wenn es um die Zurücksetzung des Nuklearprogramms geht, dann kann man mehr oder weniger ausrechnen, wie viele Angriffe, wie viel Ziele, wie lange kann es ungefähr dauern und dann ist auch irgendwann vorbei. Das Gleiche mit dem Raketenprogramm. Aber wenn jetzt dann plötzlich irgendwelche politische Ziele hier noch rein definiert werden, dann wird sich sehr schnell, sehr brutal auch für die israelische Seite rechnen, dass wir keine eigene diplomatische Exit-Strategie hat. Denn eine Sache finde ich sehr bezeichnend in der Reaktion der USA. Ja, also Herr Trump war offensichtlich nicht so ganz sicher, was er jetzt darüber denken soll. Ist jetzt toll, aber unsere Verhandlungen und so weiter. Und da ging es relativ durcheinander. Auf offizieller Ebene war die Message eigentlich sehr konsistent. Vom Statement von Secretary of State Rubio bis hin zu dem Vortrag des permanenten Repräsentanten der USA beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da wird immer drüber geredet, Eskalation der Situation. Die Iraner oder das iranische Regime wird sehr deutlich davor gewarnt, US-Interessen, Personen oder Installationen anzugreifen. Das Ende von Angriffen auf Israel wird in keinem dieser Statements erwähnt. Also ganz offensichtlich sagt die US-Administration, wir helfen euch bei der Verteidigung. Wir finden das so semi-gut, was er hier macht. Aber erstmal euer Krieg und für beide Seiten, when you're ready, call us. Ja, was eine ziemlich beachtliche Position für eine US-Administration in so einer Situation ist.
Cornelius Adebar, jetzt treffen die USA und die anderen G7-Mächte heute beim G7-Gipfel in Kanada zusammen. Wohin könnte sich denn die Position der USA entwickeln?
Also dieses Thema ist ja nur eines, was jetzt neu auf die Agenda der G7 gekommen ist. Und es ist sicher, wie auch schon geschildert, ein sehr kontroverses. Die G7 sind auch eine Reihe von europäischen Staaten, die jetzt gerade auch was Israel und Iran betrifft, keine ganz einheitliche Position vertreten. Die USA haben, wie Herr Schindler schon gesagt hat, einen gewissen Zickzackkurs erkennen lassen. Außer einem Aufruf zu Deeskalation, zum Ende der Angriffe und wahrscheinlich auch verbunden mit einer Warnung an Teheran, nicht jetzt weiter Ziele oder gar zivile Ziele in Israel anzugreifen. Viel mehr kann ich mir nicht vorstellen, weil zu viel mehr scheinen die G7 aktuell auch nicht in der Lage zu sein. Wie gesagt, es gibt andere Streitpunkte. Handel, Ukraine und anderes, die auch auf der Agenda stehen. Jetzt kommt das aktuell und krisenhaft hinzu. Da werden die Diskussionen sich wahrscheinlich eben eher an der Oberfläche bewegen. Und dann kann man auch vielleicht ein unterschiedliches Statement aus der US-Delegation bekommen.
Und wohin konnte sich der Kurs der USA entwickeln? Trump ist natürlich in einem Dilemma. Auf der einen Seite hat er ein Lager, das sehr stark pro-Israel ist. Auf der anderen Seite hat er ein sehr stark isolationistisch geprägtes Lager. Wohin wird er sich denn?
Also er selber scheint da hin und her gerissen zu sein. Er hätte gerne diese Verhandlungen weitergeführt, die Verhandlungen mit Iran. Mir scheint es so, er versucht jetzt zu nutzen, den Angriff Israels als zusätzliches Druckpotenzial gegenüber Teheran. Er sagt, jetzt müsst ihr euch erst recht entscheiden. Ihr müsst jetzt einen Deal machen, denn sonst wird es noch schlimmer. Gleichzeitig distanziert er sich von den Angriffen selber. Meine Befürchtung ist, dass eben, es war schon angesprochen, es keine Exit-Strategie für Israel gibt. Das heißt, was passieren könnte und passieren, vielleicht aus israelischer Sicht passieren sollte, ist, dass irgendwann die USA hineingezogen werden. Sei es, dass die Zahl der zivilen Opfer in Israel höher steigt, dass Iran Angriffe gelingen, dass irgendwann der innenpolitische Druck in den USA auch groß genug ist, egal was jetzt der Auslöser war, zu sagen, Israel ist bedroht, jetzt stehen wir an der Seite Israels. Es gibt die Resolution im Senat, wo es auch schon darum geht, Lindsey Graham, ein Senator, der auch sehr stark für Ukraine-Unterstützung der USA wirbt, der verbindet das eben auch mit der Unterstützung für Israel gegenüber Iran.
Mhm. Mareike Enghusen, Präsident Trump hat angeblich auf Netanyahu eingewirkt, nicht anzugreifen, hat sich auch teilweise davon distanziert von dem Angriff. Setzt Netanyahu mit einem solchen Vorgehen jetzt die besondere Beziehung zwischen Israel und den USA aufs Spiel?
Also diese besondere Beziehung ist ja auch ein bisschen, die besteht natürlich, aber es ist ja nicht so, als hätte es in der Vergangenheit keine Konflikte gegeben. Also Israel hat immer wieder, wenn es seine Sicherheit bedroht sah, auf eigene Faust, wenn nötig, auch gehandelt, ohne im Zweifel die Meinung der US-Regierung oder irgendeine andere Meinung da zu berücksichtigen. Und auch zwischen Trump und der Netanyahu-Regierung gab es auch schon jetzt in den letzten Monaten mehrmals Reibungen. Also wenn es um das Thema geht der humanitären Hilfe in Gaza, überhaupt, was soll aus dem Gazastreifen werden. Insofern ist das jetzt nicht ganz neu, dass Netanyahu womöglich was tut, was Trump vielleicht lieber nicht gesehen hätte. Was im Hintergrund tatsächlich besprochen werde, weiß man natürlich nicht. Also es gibt auch hier in den israelischen Medien total viel Spekulation darüber. Es gab ja diese eine Pressekonferenz mit Netanyahu und Trump, wo es so aussah, als hätte Trump Netanyahu überrumpelt mit der Ankündigung, dass die USA jetzt doch mit Teheran verhandeln wollen würden. Da sah Netanyahu so aus, als wäre das vorher nicht abgesprochen gewesen. Und vor allem war das natürlich nichts, was Netanyahu gerne hören wollte. Jetzt gibt es Spekulationen, dass das vielleicht Absicht war, um die Iraner irgendwie da zu täuschen und so Bad Cop, Good Cop zu spielen. Also ich weiß es nicht, was da wirklich im Hintergrund abgesprochen wurde und was nicht. Aber in jenem Fall, wie gesagt, also wenn Netanyahu und das Sicherheitsestablishment zu der Überzeugung gekommen sind, das ist jetzt der richtige, vielleicht der einzig mögliche Angriff im Moment für diesen Angriff. Schindler hat ja vorher schon die besonderen Bedingungen jetzt beschrieben, die zu diesem Zeitpunkt gegeben waren, dann ist das aus der Sicht jeder israelischen Regierung, nicht nur einer Netanyahu-Regierung, das wichtigste Argument.
Herr Schindler, ich möchte noch mal kurz auf die Ziele im Iran zurückkommen. Ein deklariertes Ziel der Netanyahu-Regierung war, das Atomprogramm zu schwächen oder gar zu beenden. Ist das von außen überhaupt möglich? Und wie gefährlich sind eigentlich solche Schläge auf nukleare Anlagen? Droht da nicht ein atomarer Vorfall, der eventuell auch die Bevölkerung im Iran großer Strahlung aussetzen könnte?
Also erstmal grundsätzliche Bemerkung, ein nuklearer Ausfall kennt keine Landesgrenzen. Also das geht natürlich möglicherweise im Iran los, aber wir haben ja auch bei nuklearen Unfällen gesehen, dass es niemals in einem Land nur bleibt. Auch da geht die Formulierung etwas durcheinander von der israelischen Regierung. Natürlich, wie auch schon George W. Bush, als ich noch aktiv Verhandler war mit dem Iran für die deutsche Seite, mal angemerkt hatte, you can't bomb knowledge. Das Problem ist, sie können mit solchen Militärangriffen absolut die technischen Anlagen über Jahre zurücksetzen. Aber da es eben nicht nur die 20 Wissenschaftler beteiligt waren, die mittlerweile tot sind, sondern Tausende von Ingenieuren und Wissenschaftlern über fast jetzt 30 Jahre an diesem Projekt arbeiten, wird es schlicht und ergreifend nicht möglich sein, das Wissen aus dem Land zu bekommen, es sei denn innerhalb einer Verhandlungslösung. Aber was sie tun können, ist natürlich enormen Schaden an den technischen Anlagen. Wie gesagt, die sind relativ von Nord bis Süd über das gesamte Land verteilt, anrichten und dadurch die Iraner zwingen, hier wieder alles von vorne aufbauen zu müssen. Jetzt gibt es drei aktive Reaktoren, der Forschungsreaktor in Teheran, der Leichtwasserreaktor in Bushehr und der Schwerwasser, jetzt leicht modifizierte nach der JCPOA, Schwerwasserreaktor in Arak, plus die Anreicherungsanlagen. Die Anreicherungsanlagen sind unproblematisch, weil natürlich bei solchen Angriffen die Anreicherung ausgeschaltet wird. Die Reaktoren sind ein Problem, was Fallout angeht, oder wären ein Problem, was Fallout angeht, sowohl Fallout im nuklearen Sinn als auch Fallout im politischen Sinn, denn der Bushehr-Reaktor wurde von Atomstroj Export in Kooperation mit den Iranern gebaut. Also da würde sicherlich auch Moskau eine gewisse Meinung dazu haben, wenn dieser Reaktor bombardiert werden würde. Und Arak wurde modifiziert mit russischer Hilfe. Auch da sind russische Techniker beteiligt und wahrscheinlich sogar noch vor Ort. Also Fallout sowohl im technischen als auch im politischen Sinne ist durchaus bei den Angriffen auf diese Reaktoren zu erwarten. Die vorhergehenden Reaktoren in Syrien oder in Irak in den 80er Jahren, die die Israelis bombardiert haben, waren keine aktiven Reaktoren, die waren im Aufbau beschäftigt und damit war nicht mit Fallout zu rechnen. Die sind tieflaufende Reaktoren, die auch nicht einfach abstellbar sind, weil der Reaktorkern einfach dann auch natürlich noch weiterhin vorhanden ist. Also Fallout wird es auf jeden Fall beim Bombenanschlag geben. Also die Zurücksetzung im Maximum im Jahrebereich, 3 Jahre, 5 Jahre, sagen einige Experten, aber mit der großen Gefahr, dass natürlich wie auch von den Iranern in der Vergangenheit immer sehr deutlich formuliert, ein Wiederaufbau des Nuklearprogramms dann ohne internationale Inspektionen möglicherweise stattfindet. Also immerhin gibt's noch IAEO-Inspektoren im Land, die bis zum Angriff auch beschränkten, aber zu gewissen Zugang zu den Nuklearanlagen hatten, nicht vollumfänglich. Die Iraner haben immer gewisse Dinge nicht, also alles, was in Militäranlagen war, war off-limits für die IAEO, was immer auch schon ein Verifikationsproblem war, aber zumindest mal einen großen Teil der Nuklearanlagen inspizieren konnte und damit gab es ein Frühwarnsystem. Sollte der Iran jetzt tatsächlich diesen Schritt gehen aus dem NPT, also Non-Proliferation Treaty und seinen Verifications, dadurch, weil sie dort Party sind bei diesem Vertrag, aus ihren Verifications-Verpflichtungen aussteigen, wird es keine Inspektoren geben und die ganze Sache wird dann etwas schwieriger, was die Lokalisierung der nächsten Anlagen angeht. Ganz davon abgesehen, dass die Frage, wie überhaupt Fordo außer dem Zubomben der Zugänge zum Berg militärisch mit israelischen Waffen lahmgelegt werden soll, die Antwort steht Israel noch aus. Kann man natürlich auch mit Spezialoperationen machen, also dass Leute tatsächlich in die Anlage, in den Berg hineingehen. Aber dazu haben wir bisher noch nichts gehört.
Herr Schindler, Sie haben das Thema Fordow angesprochen. Da liegt die Anlage sehr weit unter der Erde, unter einem Berg. Nun hat Israel selbst gar keine bunkerbrechenden Waffen, die einen solchen Ort treffen könnten. Ist dieses Ziel nur erreichbar, wenn die USA dem Krieg beitreten würden? Oder gäbe es auch andere Mittel? Hier ist eine Frage aus dem Chat, die sich konkret auf die bunkerbrechenden Waffen und auf Fordow bezieht.
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt hier kein Ordnanzexperte der Luftwaffe. Mein Verständnis ist, dass selbst die Mother of All Bombs nicht ausreicht. Und dann stellt sich die Frage, würden Sie gerne eine Nuklearwaffe einsetzen, um ein Nukleardossier auszuschalten? Da waren sich eigentlich immer alle einig, nein. Man kann die Zugänge bombardieren, das heißt, die Leute kommen nicht in den Berg rein, aber das ist dann eine Frage von Monaten, bis das dann wieder geschaffen ist, die Zugänge. Also Fordow war schon immer. Und deswegen war auch die Aufregung ja damals 2009, als es rauskam, so groß. Ein massives militärisches Problem.
Cornelius Annebar, wie könnten denn die Reaktionen auf iranischer Seite nun aussehen? Könnte der Iran sich dadurch jetzt motiviert fühlen, die Verträge zu verlassen, noch seine Anstrengungen zu beschleunigen, an eine Atombombe zu kommen?
Also das wäre eine Möglichkeit für Iran. Es war jetzt schon kurz angesprochen, die Idee, dass Iran sich über die ganzen Jahre dem Atomwaffensperrvertrag unterworfen hat, war sozusagen ein Glücksmoment oder ein positives Moment, dass man eben überhaupt noch Kontrolle hatte und eben über Zugänge verhandeln konnte. Nordkorea ist das gängige Beispiel für einen Staat, der eben aus dem Atomwaffensperrvertrag ausgetreten ist, die Atombombe entwickelt hat und sich seitdem auch mit Unterstützung Chinas und Russlands relativ unangreifbar fühlt. Diesen nordkoreanischen Weg ist Iran bislang nicht gegangen und auch sehr bewusst nicht gegangen. Weil das haben ja die Verhandlungen auch zum Nukleardeal von 2015 gezeigt. Iran wollte zurück in die internationale Gemeinschaft, wollte aus der Isolierung heraus. Dann hat Präsident Trump diesen Vertrag 2018 aufgekündigt und seitdem sind wir in die Situation gekommen, in der wir uns heute befinden. Also fast wäre es eine natürliche Reaktion, Iran zu unterstellen, jetzt treten sie aus und jetzt fangen sie an, diese Bombe wirklich zu bauen. Bisher haben sie sich immer nur herangearbeitet, haben augenscheinlich die verschiedenen Komponenten, hoch angereichertes Uran, Trägerraketen, Sprengköpfe und ähnliches, haben das versucht, dazu, also das teilweise herzustellen, hoch angereichertes Uran oder eben Forschung zu den anderen Waffensystemen zu machen, die dann einsatzfähig werden könnten. Damit befand es sich aber eben tatsächlich weit weg von der Bombe. Das ist sozusagen ein gangbarer Weg. Es wäre auch möglich für Iran jetzt neben Angriffen auf Israel dann doch hinzugehen und beispielsweise US-Einrichtungen anzugreifen, weil sie aus ihrer Sicht sagen, die USA unterstützen das, sei es mit Geheimdiensterkenntnissen, sei es mit Waffenlieferungen, sei es durch Rückendeckung im UN-Sicherheitsrat. Also dass Iran, weil das Regime sich mit dem Rücken an der Wand sieht, sagt, wir können jetzt nur in die Eskalation gehen, so wie aus meiner Sicht eben Netanyahu diese Wette gemacht hat, ich fange jetzt diesen Krieg an, von dem ich seit 20 Jahren spreche und irgendwann müssen beispielsweise die Amerikaner kommen und mir zur Seite stehen, sei es eben für das Bombardement von Fordo oder weil wir selbst innenpolitisch so getroffen sind.
Wie stark ist denn das Regime noch in der Lage, überhaupt solche Schritte einzuleiten? Es sind ja mehrere hochrangige Entscheidungsträger getroffen worden, auch Atomwissenschaftler. Wie stark ist das Regime dadurch geschwächt?
Also das Regime ist augenscheinlich schon sehr geschwächt, nicht nur in den militärischen Fähigkeiten. Auch darüber hatten wir schon gesprochen. Also Israel hat mittlerweile die Lufthoheit im westlichen Teil Irans, kann also mit Flugzeugen Bomben abwerfen, statt einfach die durchaus teureren und anspruchsvolleren Langstreckenraketen dafür zu verwenden. Das ist schon eine eklatante Verletzlichkeit des Landes insgesamt. Man sieht, dass eben die militärischen Ränge getroffen sind. Das sind natürlich Dinge, die jetzt die Antwort Irans auch verzögern. Mittelfristig wird Iran sich aber da auch wieder, solange dieses Regime an der Macht bleibt, wird sich neu aufstellen und wird eben versuchen, diesen aus ihrer Sicht den Kampf in die Länge zu ziehen. Also Iran denkt grundsätzlich eher langfristig, sieht die Verluste auch in dem vergangenen Jahr, als es diesen Schlagabtausch mit Israel gab, war dann kurz der Moment für Teheran zurückzustecken, auf den letzten israelischen Angriff nicht nochmal zu antworten, um sich auf eine langfristige Auseinandersetzung vorzubereiten. Das würde ich jetzt auch erwarten.
Wenn wir auf die Protestbewegung blicken, kann die Protestbewegung durch eine solche Eskalation der Lage Momentum gewinnen, ein neues Fenster, um sich zu erstarken, oder könnte es eher auch ins Gegenteil kippen?
Also da fehlt mir die Fantasie zu sehen, wie Menschen, die für Frauenrechte, für Menschenrechte, für Minderheitenrechte in den vergangenen Jahren auf die Straße gegangen sind und vom Regime niedergeknüppelt wurden, wie die jetzt diesen Moment einerseits des Angriffs von außen, andererseits der dann schon verständlicherweise absoluten Kontrolle des Regimes jetzt im Verteidigungszustand, wie sie dann sagen, jetzt gehen wir auf die Straße, jetzt stürzen wir dieses Regime. Die das könnten, wären beispielsweise Insider. Die Revolutionsgarden könnten sagen, wir machen jetzt, wir schaffen sozusagen die Theokratie ab und machen jetzt ein Militärregime. Das wäre vom Regen in die Traufe zu kommen. Also das, was immer wir uns vorgestellt haben an einer demokratischen Revolution innerhalb Irans. Das war noch nie sozusagen zu erkennen, dass das durch ein militärisches Eingreifen von außen herbeigeführt werden kann. Auch die historischen Vergleiche oder Referenzpunkte sind ja nicht die, die einem Mut machen. Also man kann über Deutschland 1945 sprechen, das ist ganz was anderes. Näher liegt Irak 2003, wo der Regime-Change von außen erzwungen wurde und wo nicht danach auch sofort eine florierende Demokratie entstanden ist. Und zumal dort dann eben halt wirklich mit einer langjährigen Besatzungszeit ja noch zu rechnen war. Also das lässt mich doch sehr skeptisch sein, dass jetzt die Menschen nochmal, die auf die Straßen gegangen sind, die seit Jahren gegen dieses Regime kämpfen, dass die gewissermaßen den Angriff Israels mit den USA im Hintergrund, dass die den jetzt zum Anlass nehmen könnten, auch nur wirklich, um das Regime zu stürzen.
Hans-Jakob Schindler, es gab ja nicht nur Angriffe von außen, sondern Israel hat auch gezeigt, dass es den Iran sehr stark infiltriert hat, durch Kenntnisse, auch durch Angriffe von innen. Wie stabil ist denn das Regime in Teheran aus Ihrer Sicht noch?
Also es sind einfach zwei Sachen zu bedenken. Man darf sich über die militärische und wirtschaftliche, vielleicht auch in gewisser Weise politische Schwäche des Iranes nicht hinwegtäuschen lassen, was seine Möglichkeiten besteht, die eigene Bevölkerung in Kontrolle zu halten. Also aus der Erfahrung der eigenen Revolution gegen den Schah war schon immer der Islamischen Republik klar, dass es eine gewisse soziale Basis braucht und man es nicht wie beim Schah auf die berühmt-berüchtigten 1000 Familien verengen darf. Deshalb Justice Shares, deshalb Privatisierung, deswegen Aufblasen der Basij, viele, viele Maßnahmen, Ölsubventionen und so weiter, um einen gewissen Teil, und da gehen die Diskussionen so um 15-20% der Bevölkerung, auch wirtschaftlich, finanziell mit diesem und nur diesem Regime zu verbinden. Das schafft schon mal eine ziemlich stabile Basis. Natürlich gibt es sehr viel Unmut im Land. Das hat man definitiv 2022 bei den Women Life Freedom Protesten gesehen. Man hat es 2019 bei den Arbeiterprotesten gesehen. Aber der Opposition fehlt es an Einigkeit, einer gemeinsamen Vision, einer Führungspersönlichkeit, Führungsriege und Machtmittel. Denn die Machtmittel sind alle im Moment noch in den Händen des Regimes. Das ist die Basij, die Pasdaran, die Polizei, das Militär. Und die Opposition hat ihre Energie. Ja, also insofern das letzte Mal, wo tatsächlich meiner Meinung nach etwas Gefahr fürs Regime gab, war 2009, gerade weil Teile des Regimes, also der ehemalige Premierminister und der Sprecher des Parlaments, kann man jetzt nicht als fundamental oppositionell bezeichnen, also Mousavi und Karoubi, Teile des Regimes durchaus Sympathien hatten mit den Forderungen der Führungsriege der grünen Bewegung, die ja nur gesagt hat, wir wollen keine Revolution, wir wollen einfach nur die Verfassung, so wie sie hier aufgeschrieben ist, nicht mit den ganzen Extra-Interpretationen, die wir in den letzten 30 Jahren der Islamischen Republik geleistet haben. Seither gibt es sehr viel Unmut, aber wenig Organisationen. Das Regime hat dafür gesorgt, eben auch ansatzweise Organisationen sofort zu zerschlagen. Hence auch die sehr viel brutalere Vorgehensweise und die sehr viel höhere Todeszahlen 2019 und 2022 im Vergleich zu 2009 und 10, wo sie 18 Monate sich Zeit gelassen haben, die grüne Bewegung sehr systematisch niederzuringen. Also insofern, ich sehe das organisierende Element nicht und große politische Wechsel brauchen ein organisierendes Element und das hat die Opposition im Iran leider nicht. Ganz abgesehen davon, ob wie auch der Kollege ja schon gesagt hat, ob jetzt Israel ausgerechnet der beste Träger dieser Nachricht ist, jetzt ist es Zeit, gegen euer eigenes Regime aufzustehen.
Mareike Enghusen, hier im Chat wird auch sehr viel diskutiert, wie die Reaktion der internationalen Gemeinschaft, wie die Reaktion der Bundesregierung ausgefallen ist und ausfallen sollte. Es gibt Diskussionen darüber, ob der Angriff der israelischen Armee auf den Iran mit dem Völkerrecht in Einklang zu bringen ist. Es hat natürlich die Androhung von Gewalt seitens des Iran gegeben, die unter dem Gewaltverbot der UN-Charta genauso verboten ist wie die Ausführung von Gewalt. Wie weit sollte die Solidarität mit der Netanyahu-Regierung in diesem Fall gehen?
Das ist am Ende eine sehr individuelle Frage, wie man das Ganze deutet. Also sicher ist diese Regierung in ganz vielerlei Hinsicht problematisch. Das sind jetzt, also wir können auf die Themen nicht alle eingehen natürlich, aber also die Regierung ist ja auch innerhalb des Landes extrem umstritten, versucht auch schon an demokratischen Pfeilern hier sehr stark zu sägen. Also es gibt enorm viele Gründe, diese Regierung kritisch zu sehen, auch aus deutscher Sicht natürlich. Speziell was diesen Angriff angeht. Also man nimmt hier in Israel mit relativ erfreuter Überraschung wahr, dass die Europäer oder zumindest Teile der Europäer sich ja so halbwegs solidarisch positionieren. Und ich glaube schon, dass man auch unterscheiden muss zwischen Israels Vorgehen jetzt im Iran und dem im Gaza beispielsweise. Also inwieweit, sagen wir mal so, also die israelische Regierung selbst wird sich ohnehin von keiner ausländischen Kritik da irgendwie jetzt beeinflussen lassen. Also selbst die USA hat ja nur einen begrenzten Einfluss, haben wir gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Angriff ist auf den Iran, dass der ein bisschen anders bewertet werden muss. Also auch das ganze israelische Sicherheitsestablishment, auch Politiker, die dem linken Spektrum angehören, wie der frühere Premierminister Ehud Barak, haben dieses iranische Atomprogramm als existenzielle Bedrohung gesehen. Es gibt Berichte, man weiß natürlich nie so richtig, was da dran ist, was vielleicht auch gezielt gestreut wird. Es gibt Berichte, dass das iranische Regime womöglich eine Atomwaffe weitergeben wollte an seine Verbündeten in der Region, an die Houthi-Milizen im Jemen, an die Hezbollah im Libanon. Wäre da was dran, was natürlich schwer zu beurteilen ist für den durchschnittlichen Zeitungsleser, wäre da was dran, hätte dieser Angriff natürlich nochmal eine ganz andere Berechtigung. Also ja, es ist am Ende eine Frage, die deutsche Bundesregierung beantworten muss. Ich glaube, hier ist die Beurteilung zumindest sehr viel schwerer als in solchen Fällen wie jetzt der Fortführung des Gaza-Krieges auf die Art, wie sie passiert.
Um eine Waffe weitergeben zu können, müsste der Iran natürlich erstmal eine haben. Hans-Jakob Schindler, im Chat gibt es sehr unterschiedliche Ansichten darauf, wie die Bundesregierung reagiert hat. Die eine Seite zeigt sich schockiert über eine Ausgewogenheit, die Bundesregierung an den Tag legt. Die andere Seite zeigt sich irritiert darüber, dass Boris Pistorius gesagt hat, dass er den Präventivschlag als gerechtfertigt sieht. Wo ist die richtige Linie?
Ja, also zunächst einmal für alle, die sich in die eine oder die andere Richtung aufregen, die beruhigende Hinweis, wir sind absolute Zaungäste in dieser Situation. Wir können das kommentieren, aber wir haben absolut keinen Eindruck. Also ich komme aus der Zeit, wo das Format Iran plus E3 hieß, dann war es mal P5 plus 1, was uns als Deutschland immer aufgeregt hat, weil wir das plus 1 waren. Mittlerweile ist es eine iranisch-amerikanische Verhandlung, mit den Israelis praktisch so an außen die militärischen Druck erzeugen. Wir haben überhaupt keinen Einfluss auf diese Situation. Wir haben uns absentiert nach dem politisch-diplomatisch absentiert nach dem Ausstieg der Amerikaner unter Trump 1 2018 aus der JCPOA, haben uns in die diplomatische Schmollecke zurückgezogen und jetzt sind wir auch in dieser Situation weder in der Lage, die eine noch die andere Seite in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Also insofern, um es mal ganz brutal zu sagen, ist es auch relativ unerheblich, wie die Position der Bundesregierung in diesem Fall ist.
Okay, Cornelius, da möchtest du gerne darauf reagieren.
Genau, ich würde doch dann widersprechen, dass es nicht unerheblich ist. Ich stimme Ihnen zu, dass wir Zaungäste sind. Aber wenn wir, ich habe es ja eingangs erwähnt, völkerrechtliche Bedenken einfach beiseite wischen oder gar nicht mal mehr erwähnen, dann hat das Konsequenzen. Dann hat das Konsequenzen auf das Ansehen Deutschlands und Europas in der Welt und in anderen Konflikten. Also das ist ja jetzt, also die Ukraine war für uns eine Zeitenwende, ganz klar. Das war der Völkerrechtsbruch, der erkennbare Völkerrechtsbruch durch Russland, Angriffskrieg in Europa. Und darauf haben wir reagiert, wie es nötig war. Und wir hatten auch das Gefühl, die ganze Welt muss darauf reagieren, weil es doch so eklatant ist. Und schon da haben wir gemerkt, nicht alle Menschen außerhalb Europas, außerhalb unserer sozusagen Blase sehen das genauso wie wir. Gaza, Israel war schon angesprochen, da wird das Ganze noch viel komplexer. Und wenn wir jetzt einen Präventivschlag, so wie er genannt wird, was aber ein nicht provozierter Angriff war, wenn wir das nicht mal erwähnen, dass das völkerrechtlich bedenklich ist, dass es vielleicht völkerrechtlich nicht zulässig ist, dann machen wir uns unglaubwürdig, wenn wir das nächste Mal auf das Völkerrecht pochen. Also insofern, ich glaube schon, es ist sehr erheblich, wie wir darauf reagieren. Wenn die Bundesregierung dies nicht thematisiert, dann hat das Gründe, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen leben und kann sich beim nächsten Mal eben nicht zum Verfechter der internationalen Ordnung aufschwingen, denn die unterminieren wir durch solche Sachen.
Also nur ganz kurz der Hinweis, was Ukraine angeht, da gab es internationale Gerichtsurteile, da gab es Sicherheitsratsdiskussionen. Also es ist relativ früh jetzt schon mal sich festzulegen oder zu sagen, ja, das ist alles irgendwie komplett gegen das Völkerrecht. Das ist eine ziemlich komplexe Diskussion, was hier präventive Schläge angeht und Bedrohungsszenarien. Also ein Regime, das seit 40 Jahren darauf besteht, dass Israel vernichtet werden soll, da kann man durchaus auch ein Argument machen, dass es präemptiv war. Also insofern, das ist eine ziemlich ziemlich komplexe rechtliche Frage. Da kann man und sagen, okay, das muss ja auch geprüft werden, aber darüber hinaus kann man halt nichts sagen. Es muss
genau, und mein Punkt ist nur, dass
und das machen normalerweise nicht Regierungen, sondern internationale Gerichte.
Ich glaube, es gab auch keine eindeutige Erklärung, dass das Vorgehen Israels völkerrechtswidrig war, sondern nur die Bedenken, dass man darüber zumindest offen nachdenken sollte. Wenn ich das richtig interpretiert habe.
Das ist richtig, danke.
Ja. Ich möchte gerne noch eine weitere Frage aus dem Chat aufgreifen, und zwar die Frage zur Bundesregierung, warum die Bundesregierung die Protestbewegung im Iran in der Vergangenheit nicht stärker unterstützt hat. Würdest du das unterschreiben, Cornelius, dass das nicht ausreichend erfolgt ist, und ist das überhaupt möglich für eine Regierung, eine Protestbewegung und zivilgesellschaftliche Anstrengungen in einem Land wie dem Iran zu unterstützen?
Also ich glaube, die Frage der Möglichkeit steht da als erstes im Raum, und das war auch schon angesprochen, es gibt momentan in Iran keine derart organisierte Opposition, dass man gewissermaßen nach einem Playbook, nach einem Leitfaden sagen könnte, auf diese Weise unterstützen wir jetzt diese Protestbewegung, damit daraus eine demokratische Revolution wird, die dann uns ein anderes Regime in Teheran beschert. Das schließt nicht aus, dass man nicht sehr wohl die Menschen in Iran unterstützen kann, zivilgesellschaftliche Strukturen, die Menschen, die verfolgt sind, sei es im Land oder sei es, dass sie es in die Nachbarländer geschafft haben, um dann eben beispielsweise Asyl in Deutschland zu bekommen. Man kann die iranische Opposition im eigenen Land unterstützen. Also wir haben ja auch schon in den vergangenen Jahren sehr viel über den langen Arm der Revolutionsgarden oder des iranischen Regimes gehört, die eben auch Menschen hier in Deutschland verfolgen. Das sind dann aber eher innenpolitische Fragen als reine außenpolitische Fragen. Man kann auf diese Weise eben versuchen, mittelfristig die Menschen im Land dann zu fördern, zu befestigen, dass sie irgendwann, wenn dann der Moment aus ihrer Sicht gekommen ist, dass sie dann auch Strukturen haben. Aber das ist nichts, was man spontan in Reaktion auf damals Frau Leben Freiheit organisieren kann. Und es ist erst recht nichts, was man jetzt machen könnte, wo es den Angriff von Israel gegeben hat.
Herr Schindler, ich würde mit Ihnen gerne nochmal auf die weiteren Auswirkungen des Konflikts blicken. Zum einen die Frage, wie lange kann sich Israel sichern, oder könnten wir auch noch schwerere Folgen in Israel sehen? Es wird ja viel gesprochen über David Sling, Iron Dome, die Raketenabwehrsysteme, über die Israel verfügt. Wo stößen diese Systeme an ihre Grenzen?
Also man hat schon gesehen, dass es hier durchaus einen Stressfall gibt. Auch das israelische Arsenal ist jetzt nicht unendlich, auch mit amerikanischer Unterstützung nicht unendlich, und 10% scheinen bei diesen Barragen immer wieder durchzukommen. Die endliche Seite ist eher die iranische Seite, was ballistische Raketen angeht. Da wird von mehreren Tausend zwar ausgegangen, aber die Produktionskapazitäten pro Monat im Iran liegen unter der Anzahl, die hier täglich abgeschossen werden. Also das heißt 4-5 Wochen, und dann bekommt die Islamische Republik ein ernsthaftes Problem, was ballistische Raketennachschub angeht. Insofern ist es jetzt eine Frage, kann Israel so lange diesen Konflikt politisch durchhalten? Ist es sinnvoll, ihn politisch durchzuhalten? Oder wann ist die Gefahr, dass es sich doch internationalisiert? Also aktuell ist ziemlich klar, die Islamische Republik versucht tatsächlich, die Amerikaner so weit wie möglich rauszuhalten. Natürlich gab es schon immer Drohungen, dass man auch kurz vor dem Angriff der Israelis, dass man US-Basen in Irak natürlich sofort angreifen würde, wenn es Angriffe gäbe. Auch jetzt wird wieder darüber geredet. Aber Fakt ist, sie haben es nicht getan. Weil natürlich klar ist, sollte die USA in diesen Konflikt eintreten, dann sieht die Situation militärisch für die Islamische Republik sehr immanent sehr viel schlimmer aus, als es im Moment noch ist, wo es zwar extrem schmerzhaft ist, aber noch nicht an die Substanz geht. Das zweite Problem hier direkt für uns in Europa ist natürlich, sollten die Iraner in eine Situation kommen, wo sie weiter eskalieren, also sich entscheiden, weiter zu eskalieren. Wir kaufen sehr viel mehr LNG aus Katar, wir kaufen sehr viel mehr Öl aus dem Golf, weil wir uns dazu entschieden haben, aus guten Gründen, das nicht mehr aus Russland zu tun. Alles das muss durch die Straße von Hormuz, die muss von den Iranern nicht mal vermint sein. Das hat man ja auch beim Suezkanal gesehen. Sobald hier ernsthaft in Zweifel ist, dass eben jeder Tanker sicher durch die Straße kommt, rate ich jedem dann sofort, Lloyd's London Aktien zu kaufen, weil die Schiffsversicherungen werden durch die Decke schießen, sobald klar ist, dass die Straße von Hormuz nicht mehr sicher ist. Das heißt dann hier direkt, Spritpreise, Gaspreise in Deutschland werden ebenfalls sehr weit nach oben gehen. Das heißt, diese wirtschaftliche Reaktion des Irans, das hat man im Moment, Gott sei Dank, noch nicht getan, ist aber im Bereich des Möglichen, war immer auch Teil ihrer Argumente, warum ein Angriff auf ihr Land keine gute Idee wäre.
Vielen Dank schon mal für die Ausführungen zu den wirtschaftlichen Folgen des Konflikts. Wie sieht es denn aus mit den Sicherheitsfolgen für Deutschland und Europa? Könnte sich die Eskalation im Nahen Osten auch hier auf Ziele auswirken?
Frage an mich? Oder?
Ja, an Sie, Herr Schindler.
Ah, okay, super. Ja. Ja klar, also logisch ist schon, dass hier in den letzten 2 Jahren ein harter Kern extremer israelbezogener Antisemiten hier in Europa sich gebildet hat, ne, aus einer Koalition zwischen der extremen Linken und Islamisten mit ein paar Rechtsextremen reingesprengselt. Die gute Nachricht ist natürlich, die Fangemeinde der Islamischen Republik Iran in Deutschland ist ziemlich begrenzt. Aber was wirklich bedenklich ist, eben dieser harte antisemitische Kern. Und da müsste die Islamische Republik ja nicht mal unbedingt organisieren, hier irgendwas gegen jüdische oder israelische Ziele zu machen. Dieser Angriff liefert nur einfach noch ein weiteres Argument. Plus, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Iraner sehr gezielt mit Hinblick auf ihre eigene Opposition in Europa, insbesondere in Schweden, sind da mehrere Fälle aufgeploppt, Kontakte zu organisierter Kriminalität gesucht hat, um hier Anschläge eben möglicherweise durchführen zu lassen. Ein paar haben stattgefunden, ein paar wurden verhindert. Und Kriminellen ist es, wenn sie eh gegen Geld agieren, dann relativ wurscht, ob es jetzt gegen die iranische Revolution, Opposition geht in Deutschland oder Schweden oder Großbritannien oder ob es gegen jüdische Einrichtungen und israelische Einrichtungen geht. Also durchaus eine Gefahr. Wir haben es jetzt noch nicht gesehen, dass die Islamische Republik diese Karte bisher gezogen hat. Aber das ist natürlich innerhalb des Spektrums der Antworten, die zu erwarten sind. Ich erinnere nur daran, wenn es wirklich um richtigen Terrorismus geht, damals Iran und Hezbollah in Kooperation, 2012 in Burgas, wo ein Bus israelischer Touristen in Bulgarien in die Luft gesprengt worden sind. Also insofern durchaus im Bereich des Möglichen.
Cornelius Alba, nochmal ein Blick auf die regionale und geopolitische Konstellation. Hier im Chat kamen auch Fragen nach der Rolle Russlands, aber auch nach Ländern wie Jordanien. Wenn wir mal von der regionalen Ebene ranschauen, Jordanien hat Israel auch wieder beim Abschuss von Raketen aus dem Iran unterstützt, wie auch beim letzten Angriff. Was bedeutet das für ein Land wie Jordanien? Können diese Länder auch in den Konflikt reingezogen werden?
Also das können sicher alle Länder in der näheren Nachbarschaft, Jordanien in der Nachbarschaft Israels, aber beispielsweise auch Irak oder auf der anderen Seite des Persischen Golfs, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die waren ja auch schon Leidtragende von iranischen Angriffen 2019, also kurz nachdem die USA aus dem Atomdeal ausgestiegen sind, gab es ja schon mal eine erste regionale Eskalation. Interessanterweise haben dann die arabischen Staaten und Iran auch wieder zueinander gefunden. Saudi-Arabien und Iran haben die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Also mein Eindruck ist, dass die meisten Länder der Region also sowieso schon kein Interesse jetzt an einem weiteren ausgeweiteten Krieg haben, aber auf dem Weg waren, sich mit Iran zu arrangieren. Das hat auch in Israel vermutlich Wirkung gezeigt, weil eben die Opposition, die Israel gegen den ursprünglichen Nukleardeal gefahren ist, die war sehr stark mit arabischer Unterstützung und die fiel jetzt weg. Jetzt waren Israel die Einzigen, die gesagt haben, oder mehr oder weniger die Einzigen, die gesagt haben, wir wollen keinen neuen Nukleardeal, wir wollen eben halt ganz sicher sein von der iranischen Bedrohung und haben dann entsprechend auch gehandelt. Das ist so ein bisschen die Verschiebung in den Regionalmächten, also mehr. Wir müssen mit Iran sowieso klarkommen, als wir können militärisch dagegen vorgehen.
Ich will da kurz eine Frage einschieben, weil die gerade im Chat aufkam, nämlich wie könnte sich das Regionalgefüge Saudi-Arabien-Iran verschieben? Könnte Saudi-Arabien vielleicht sogar einsteigen, bewusst einsteigen in diesen Konflikt?
Also das sehe ich im Moment nicht, weil sie die große Sorge davor hätten, dass das Iran dann eben tatsächlich saudische Einrichtungen wieder angreift, also seien es Öleinrichtungen, das war das, was 2019 passiert ist. Saudi-Arabien ist auch eigentlich auf einem ganz anderen Weg. Saudi-Arabien möchte mindestens die Regionalmacht sein, aber auch eine Weltmacht, was beispielsweise erneuerbare Energien betrifft. Es wird in KI investiert in diesen Ländern. Die Reise von Präsident Trump Anfang des Monats hat ja nochmal gezeigt, in welche Richtung diese Länder eigentlich gehen wollen, mit Entwicklungsplänen über Jahrzehnte hinaus. Da kann keiner einen Krieg gebrauchen. Das heißt, wenn Saudi-Arabien in diesen Auseinandersetzungen zwischen Israel und Iran einträte, dann würde es sich sofort angreifbar machen. Dann wäre die Entwicklung in Saudi-Arabien, die relative Öffnung und wirtschaftliche Prosperität, die der saudische Kronprinz ja verspricht, das wäre alles sofort vom Tisch. Dann wäre eben Saudi-Arabien kein Investitionspartner mehr für die Welt, als der sie sich im Moment darstellen.
Mhm. Herr Schindler, blicken wir kurz noch auf die Rolle Russlands. Welche Rolle konnte Russland spielen? Aus dem Telefonat zwischen Trump und Putin ist hervorgedrungen, dass Putin sich als Vermittler angeboten hat. Ist das überhaupt ein realistisches Szenario oder ist das eine seiner wilden Visionen?
Also zunächst mal ist wichtig zu verstehen, die russisch-iranische Kooperation ist keine Liebesheirat, sondern es ist einfach auf strategischen Interessen beider Seiten begründet. Und je mehr der Druck der USA auf beide Seiten ausgeübt wird, desto enger werden dann auch die Beziehungen. Deswegen auch die Militärhilfe. Also die russischen Beziehungen wurden immer sehr, sehr vorsichtig auch in Teheran betrachtet. Man hat mit Boucher erlebt, wie auch technische Fragen immer wieder politisiert wurden, dann gab es jahrelange Delays mit irgendwelchen Teilen, die nicht geliefert worden sind, um etwas anderes zu erreichen. Man hat die S-300 gekauft und trainiert und dann hat sich plötzlich Herr Putin daran erinnert, dass es doch ein Waffenembargo gibt der UN gegen den Iran und sie nicht geliefert, aber das Geld behalten. Also insofern, da gibt es auch eine ganze Liste von Grievances. Deshalb ist der Einfluss der Russlands im Iran begrenzt. Größer als die Europäer, aber definitiv nicht so, dass jetzt Herr Putin Herrn Pezeshkian oder Khamenei anruft und dann ist die Sache erledigt. Als Vermittler ist es so, wie Khamenei immer gesagt, ein Poison Chalice. Da natürlich klar ist, wenn die USA auf dieses Angebot eingehen, gibt es einen Preis und der Preis heißt Ukraine. Also insofern würde ich auch das russische Vermittlungsangebot aufgrund mangelnder Möglichkeiten hier, auf die Iraner wirklich ernsthaft und strategisch einzuwirken und den möglichen Preis, der dafür zu bezahlen ist, durchaus mit Vorsicht genießen.
Frau Enghusen, wie könnte denn aus israelischer Sicht nun ein Endpunkt erreicht werden? Sie beobachten Benjamin Netanyahu ja seit vielen Jahren. Was wäre für ihn eine Möglichkeit, diesen Krieg, diese Eskalation zum Ende zu bringen?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der auch viele israelische Sicherheitsexperten gerade ringen tatsächlich, weil Netanyahu, das hier vorher schon angesprochen wurde, nicht ganz klar gemacht hat, was jetzt überhaupt das Ziel ist. Also ist das Ziel, besteht das Ziel darin, dass man diese Atomanlagen, soweit es geht, beschädigen möchte. Ganz zerstören kann man sie, wie gesagt, vermutlich, zumindest Israel alleine kann das nicht. Oder besteht das Ziel womöglich doch eben darin, dieses Regime zu stürzen und dazu beizutragen? Und was heißt das dann für die fortlaufende Militäroperation? Also es gibt im Moment kein klares Szenario. Und daran liegt auch eine gewisse Gefahr, dass eben so diese anfängliche, also es gab ja eine anfängliche Euphorie nach den ersten operativen Erfolgen Israels, die ja also vom militärischen Standpunkt ja wirklich beeindruckend sind. Und die Gefahr besteht jetzt, glaube ich, darin, dass Israel den Ausgang nicht mehr findet. Also dass es sich hereinziehen lässt in eine Art, wie sagt man, War of Attrition. Also dass es ein Teufelskreis gibt aus, ne? Der Iran schlägt wieder zu, es gibt neue Opfer, Israel hat das Gefühl, jetzt noch stärker zurückschlagen zu müssen und dass man da dann keinen guten Weg zurück mehr findet. Und die israelische Regierung hat da keinen klaren Endpunkt definiert. Das ist ja auch schon das Problem im Gaza-Krieg, dass einerseits Netanyahu gesagt hat, wir wollen diesen totalen Sieg und es war nie klar, was heißt denn ein totaler Sieg. Und jetzt sind wir über anderthalb Jahren steht Israel in Gaza und es gibt immer noch keine Aussicht auf ein Ende. Und also ich gehe nicht davon aus, dass der Konflikt jetzt anderthalb Jahre andauern wird, aber es ist schon das Problem, gerade dass nicht ganz klar ist, auch dadurch, dass Israel seine Ziele nicht so klar definiert hat, wie wir aus dieser Eskalation jetzt wieder rauskommen sollen. Also steht die Vermutung im Raum, auch die begründete, glaube ich, dass Israel immer noch hofft, dass Netanyahu immer noch hofft, dass Trump sich noch reinziehen lässt in diesen Krieg. Es gibt die Hoffnung auf der Seite der israelischen Regierung, dass jetzt, wo Trump sieht, dass die Israelis so erfolgreich sind, und Trump ist ja gerne, wie man weiß, auf der Seite der Winner, dass er sich dann vielleicht selber schmücken möchte mit den Erfolgen dieser Operation. Aber ansonsten sollte das nicht passieren, und es deutet im Moment nichts darauf hin. Ist nicht klar, wie die Israelis die Sache jetzt abschließen wollen und wann. Also die Rede ist von Tagen, wirklich von Wochen. Die letzte halboffizielle Ankündigung war, glaube ich, 2 Wochen. Also es ist alles noch sehr stark im Nebel.
Herr Schindler, haben Sie ein hoffnungsvolles Szenario für uns zum Schluss? Was erwarten Sie sich vom G7-Gipfel? Wie könnte diese Eskalation wieder zum Ende gebracht werden?
Ja, ist klar, muss erstmal klar sein, dass beide Seiten zu Verhandlungen auch wirklich dann bereit sind für einen Waffenstillstand. Dazu muss klar sein, was wollen beide Seiten haben. Bei den Iranern ist klar, die wollen natürlich Regime-Survival und natürlich auch zu gewisser Art und Weise das Überleben ihres Nuklear- und Raketenprogramms. Haben ja auch sehr lange sehr viel Geld darin investiert. Aber für die israelische Seite, wie auch schon von der Kollegin gesagt, ist es eben nicht so ganz klar, was sie wollen. Ja, es fing sehr diszipliniert an, Raketenprogramm und Nuklearprogramm. Aber mittlerweile ist es nicht mehr ganz so klar, was sie wollen. Und ich sehe im Moment kein Off-Ramp. Und dadurch, dass die Kriegsziele von israelischer Seite so verwaschen werden, ist auch nicht klar, wo eine Off-Ramp sein könnte. Also kann man im besten Fall darauf warten, dass irgendwann beide Seiten irgendwie exhausted sind, militärisch oder politisch. Aber wenn sich die Amerikaner involvieren lassen, was nicht im Interesse der Trump-Administration zu sein scheint, zumindest mal in diesem Moment nicht, dann schauen wir uns einer sehr langen, sehr blutigen Konfrontation entgegen.
Also sehr gedämpfte Hoffnungen leider zum Abschluss. Wir sind damit auch am Ende unseres High Noon angelangt. Wir werden natürlich an dem Thema dranbleiben. Lesen Sie die aktuelle Berichterstattung auf dem tagesspiegel.de Liveblog und lassen Sie uns gerne wissen, falls es ein Thema gibt, das Ihnen unter den Nägeln brennt. Sie können uns schreiben an redaktion@tagesspiegel.de und wir greifen Ihre Themenideen gerne nach Möglichkeit auf. Ich bedanke mich bei unseren Expertinnen und Experten, bei Mareike Enghusen, unserer Korrespondentin in Tel Aviv, bei Hans-Jakob Schindler und bei Cornelius Adebar hier im Studio. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch wieder so aktiv mitdiskutiert haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.